DW Wissen. Mit Nicolas Martin herzlich willkommen. Am Himmel wird es eng, wie Drohnen den Markt erobern. Das All für alle, wie Milliardäre die Raumfahrt verändern wollen. Und mobile Spracherkennung über sinnvolle und nutzlose Unterhaltungen mit dem Handy. Das und mehr im ersten DW-Podcast Wissen 2016. In diesem Sinne ein frohes neues Jahr. In diesem Jahr hat sich bei uns etwas geändert. Der Wissenschaftspodcast der DW ist nun kürzer, nämlich 15 statt wie bisher 25 Minuten. Aber nach wie vor bieten wir Ihnen das Neueste aus Wissenschaft, Technik und Umwelt. Diese Woche werfen wir einen Blick auf die Trends des kommenden Jahres. Der Traum vom Fliegen treibt Tüftler und Wissenschaftler seit Urzeiten an. Einfach abheben, die Welt von oben betrachten. Von diesem Traum sind die Normalbürger nach wie vor weit entfernt. Gerade deshalb finden wohl fliegende Helfer reißenden Absatz. Die Rede ist von Drohnen. In den USA gibt es mittlerweile ganze Drohnenclubs. Antje Passenheim hat einen besucht.
Himmel, es wird eng, wenn die Roboter in die Luft gehen. Drones best friends. Auf Flugfeldern überall im Land kommen ganze Clubs zusammen, um die kleinen Dinger steigen zu lassen. Das klingt wie ein Hornissenschwarm, ist brav und tut nicht weh, sagt Jens Bolsch von der Washingtoner Hobbydrohnengruppe.
For fun.
Spaß macht so eine kleine Drohne.
It's for the fun of flying.
Spaß am Fliegen und noch mehr. Der gebürtige Heilbronner hat deshalb seine Drohne mit ins ARD-Studio gebracht. Ein
Quadcopter.
Vier Propeller, blinkende Augen und Insektenlook. Die Mikrodrohne aus der Handtasche.
I'll try not to damage anything.
Und auf geht's durch die Flure.
I can fly it around.
Ich kann im Kreis fliegen, schnell, hoch. Ich kann kontrollieren, wo sie hinfliegt. Das macht Spaß. Den Kick gibt eine Videokamera auf der Nase der Drohne. Auf Bolschs Nase das Gegenstück, eine Brille mit eingebautem Bildschirm. Da sieht die Welt ganz anders aus. Ich sehe die Welt durch die Linse und es fühlt sich an, als ob ich fliege, wie ein Vogel. Millionen Amerikaner wollen abheben mit ihrer eigenen Drohne und täglich werden es mehr.
Drones are really big this year.
So gut wie in diesem Jahr gingen sie noch nie, meint Spielzeugverkäufer Marty. In allen Farben und Größen verkauft er die fliegenden Mini-Roboter. Manchmal sogar 200 am Tag. Marktbeobachter schätzen, dass die zivile Drohnenindustrie in den USA in den nächsten 5 Jahren auf ein Volumen von 100 Milliarden Dollar wächst. Die meisten wollen damit einfach nur privat ihren Spaß haben, weiß Spielzeugverkäufer Marty. Angesichts zahlreicher beinahe Unfälle erklärten sich ganze Städte zur No-Drone-Zone. Auch Washington zieht nun eine Bannmeile. Für Drohnenliebhaber wie Jens Bolsch ist das ein Problem. Sein Quadcopter wird nun arbeitslos. In meinem Haus verstopft der Luftschacht vom Wäschetrockner oft. Der liegt weit oben und mit meiner Drohne kann ich an der Außenwand hochfliegen und sehen, wann es soweit ist. Er und andere Drohnenfreaks hoffen darauf, dass die fliegenden Helfer sich bald noch nützlicher machen können. In ein paar Jahren kann meine Drohne mir ein Bier aus dem Kühlschrank holen, träumt Bolsch.
In a few years we'll have one that can open the refrigerator and bring me a beer.
Der Traum vom Fliegen beschäftigt auch US-amerikanische Milliardäre. Die arbeiten nämlich unter Hochdruck daran, die Erdbewohner schnellstmöglich auch ins All zu befördern. Anders als bei öffentlichen Projekten wollen sie die Weltraumkapseln aber wieder benutzen und nicht wie früher im All verschrotten. Aus Einweg wird Mehrweg. Das soll die Kosten senken und die Reise in den Weltraum billiger machen. Den Milliardären ist das im abgelaufenen Jahr auch bereits gelungen. 2016 soll nun den Durchbruch bringen. Jan Böscher.
Die spannende Frage in der Raumfahrt in diesem Jahr: Schaffen es die privaten Unternehmen, ihre Raketen verlässlich wieder auf der Erde zu landen? Zum Ende des vergangenen Jahres war das gleich 2 Unternehmen erstmals gelungen, nach vielen Versuchen: SpaceX und Blue Origin.
Touchdown, engine stop.
This is the holy grail for space.
Das ist der heilige Gral der Raumfahrt, sagte der langjährige NASA-Beobachter Miles O'Brien. Und es ist bezeichnend, dass sich Unternehmen dieser Aufgabe gestellt haben, die von Milliardären geführt werden. Blue Origin gehört Amazon-Chef Jeff Bezos, SpaceX gehört Elon Musk, Chef zum Beispiel von Tesla. Sie brechen mit Traditionen. Dazu gehört, dass Trägerraketen bisher nur einmal verwendet werden und dann als Weltraumschrott verglühen. Lori Garver war früher Vizechefin der NASA. Sie erklärte bei Bloomberg: Stellen Sie sich vor, wir hätten Schiffe verbrannt, sobald sie den Ozean überquerten. Was würde ein Ticket kosten, wenn das Flugzeug nach jedem Flug verschrottet würde? Die Wiederverwertung würde so viel mehr Aktivitäten im Weltraum erlauben und so viel mehr Menschen ermöglichen, dorthin zu fliegen und zurückzukommen. Genau das ist das Ziel der privaten Raumfahrtunternehmen. Sie wollen die Kosten drücken, um mehr Starts anbieten zu können. SpaceX-Chef Musk rechnete vor, der Bau einer Rakete koste rund 60 Millionen Dollar, eine Tankfüllung dagegen nur 250 bis 300.000 Dollar. Allerdings ist es äußerst mühsam, Raketen wieder zu verwerten, erklärte Musk im November vor Investoren.
Earth's gravity is quite strong.
Die Anziehungskraft der Erde ist sehr stark. Es ist gerade so möglich, mit einer herkömmlichen Rakete vernünftige Lademengen in eine Umlaufbahn zu bringen. Man muss die Raketentechnik im Kern erheblich weiterentwickeln. Wenn man die Lademenge etwas erweitern kann und die Wiederverwertbarkeit sehr effizient umsetzt, sodass die Lademengen am Ende gleich bleiben, das ist im Kern nötig, um Wiederverwertbarkeit zu erreichen. Die privaten Unternehmen liefern sich ein Wettrennen. Blue Origin will hauptsächlich erdnahen Weltraumtourismus betreiben. SpaceX baut größere und leistungsfähige Raketen, um Fracht in eine Umlaufbahn zu bringen. Darum ist es besonders spannend, wie sich SpaceX bei seinen weiteren Landeversuchen schlägt. Die Branche ist ungeduldig, sagte James Crawford. Ihm gehört ein Unternehmen, das Satellitendaten auswertet.
It's fantastic for our industry. For the last 20 years,
es ist fantastisch für unsere Branche. In den vergangenen 20 Jahren waren die Kosten für Trägerraketen das größte Hemmnis für das weitere Wachstum der kommerziellen Raumfahrtindustrie. Die Kosten der Raumfahrzeuge sind stärker gesunken als die Kosten für Raketen. Eine starke Kostensenkung würde alles ändern für die Kosten der Satelliten, die wir nach oben bringen. Am Ende könnte es also wöchentliche Starts verschiedener Anbieter geben, die immer wieder neue Fracht nach oben bringen, Satelliten, aber auch Astronauten. Dafür müssen die Weltraumunternehmen aber ihre Raketen verlässlich landen und wiederverwerten können. Ob das klappt, das wird eine der Fragen im neuen Jahr sein.
Das Technikjahr startet traditionell mit der Consumer Electronics Week in Las Vegas. Dort stellen alle namhaften großen Konzerne und kleinere Tüftler ihre Technikspielereien vor. Von Roboterhunden über Mini-Bierbrauereien für zu Hause bis hin zu intelligenten Schuhen. Auf der CES in Las Vegas finden sich viele verrückte Ideen, von denen manche nie wirklich den Durchbruch schaffen. Seit Jahren ist nun aber ein Thema ein Dauerbrenner, das total vernetzte Haus. Entwickler auf der CES wollen es nun endlich aus der Nische holen. Andreas Horchler.
Alles soll ja zusammenwachsen, seit Jahren schon. Smartphone, Fernseher, Heizung, Licht- und Kaffeemaschine. Die eine Schaltzentrale gibt's aber nach wie vor nicht. Stefan Hartung, der bei Bosch für das vernetzte Zuhause zuständig ist, sieht gleichzeitig zwei Entwicklungen.
Einmal mehr vernetzte Geräte und zum Zweiten das, was wir mit Smart Home System bezeichnen, eine Plattform, auf der man diese vernetzten Geräte wiederum zusammenführen kann, sodass ich jetzt kombinierte Funktionen machen kann. Sprich, der Bewegungsmelder löst automatisch meine Beleuchtung aus. Ich komme in den Raum rein, das Licht geht automatisch an. Ganz simpel.
LG zeigt auf der CES einen sogenannten ThinkHub als Steuerzentrale im Tablet-Format. Samsung will dagegen den Fernseher als ersten Kontrollpunkt definieren. Amazon hat mit Echo schon einen akustisch gesteuerten Alleswisser auf den Markt gebracht, der auf den Namen Alexa hört. Die eine Plattform, die alle Wünsche erfüllt, gibt es nicht. Einen Grund, der auf der Hand liegt, nennt Allison Schneider von IBM. Bis vor kurzem, sagt die Managerin für IBM Watson, befanden wir uns im Zeitalter der programmierbaren Computer. Sie konnten den Code gut kapieren, vermochten aber nicht auf die Art vernünftig zu denken, wie die Menschen das tun.
Up until recently, we've been in what we call the programmable systems era. Where computers are really great at understanding code, but they lack the ability to think and reason the ways that humans do.
Das ändert sich Stück für Stück. Auf der CES werden Zwischenschritte präsentiert, kleine internetgesteuerte Kästchen, die auf Gesten reagieren. Wie Yaya Raghavan Naranyan von Blumen Labs verspricht, die Gestensprache, die wir für Bixi, so heißt das Kästchen, nutzen, ist völlig intuitiv. Das macht nicht nur Computernerds Spaß, sondern auch den Großmüttern.
The gesture language that we have used with Bixi is intuitive. It appeals not only to geeks, but to grandmothers as well.
Die Dinge einfacher machen sollen auch Smart Buttons, die drahtlos über eine App geregelt das Licht, dem die Musik aussteuern, Kaffee kochen oder Pizza bestellen. Cognitoys hat einen Plüsch-Dino entwickelt, der sich mit Kleinkindern unterhält und mit ihnen lernt, genau angepasst an die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes. Cleverpet macht computergesteuerte Spiele mit dem Hund und kümmert sich ganz nebenbei um die Ernährung, wenn Frauchen und Herrchen nicht da sind. Leo Trottier von Cleverpet verspricht abwechslungsreiche Interaktion mit den Vierbeinern über den ganzen Tag hinweg. Es ist doch so, ein Hund, der einen Job hat, ist ein zufriedener Hund.
The technology to provide rich, all-day interaction to pets is available now. A dog with a job is a happy dog.
Mit dem vernetzten Zuhause dürften die Kunden noch nicht ganz zufrieden sein. Es gibt zwar immer mehr Anwendungen, die das Zuhause wirklich smart oder smarter machen, sie werden aber nur langsam zu Systemen, die es ermöglichen, die eigenen vier Wände mit einem Gerät und wenigen Handgriffen zu bedienen, von der Couch oder unterwegs.
Und für wen die wenigen Handgriffe und das Wischen auf dem Handy schon zu viel sind, der kann das alles in Zukunft auch nur noch mit seiner Stimme regeln. Wolfgang Stuflesser über sinnvolle und nutzlose Gespräche mit dem Mobiltelefon.
Es gab im Jahr 2015 zwei neue Produkte, die mich überrascht haben. Die Apple Watch, weil sie erstaunlich wenig kann, und Amazon Echo, weil es so viel kann. Echo ist eine Art senkrechte schwarze Röhre, etwa 25 cm hoch. Ein Lautsprecher mit Internetzugang, aber auch mit Sprachsteuerung. Und das kleine Ding hört tatsächlich aufs Wort, aufs Englische zumindest. Die deutsche Version soll später folgen. Alexa? Play music by the Beatles.
Shuffling songs by the Beatles.
Auf Zuruf Musik spielen, okay, das war erwartbar. Aber der Echo-Lautsprecher, der aus dem Dämmerzustand erwacht, wenn man ihn mit seinem Namen Alexa anspricht, beantwortet auch Wissensfragen, zum Beispiel wer Penicillin erfunden hat.
Alexa, who invented penicillin?
Penicillin's inventor is Sir Alexander Fleming.
Amazon ist auf dem Gebiet der Spracherkennung eigentlich ein Spätzünder. Apples virtuelle iPhone-Assistentin Siri, Google Now auf Android-Geräten oder Cortana von Microsoft bieten Ähnliches, teilweise schon seit Jahren. Spracherkennung hat in den vergangenen Jahren extreme Fortschritte gemacht, sagte auch Nils Lenke, der für die Firma Nuance arbeitet. Das liegt auch daran, dass die Erkennung gar nicht mehr in den Geräten selbst stattfindet, sondern in der Cloud.
Das heißt, die Anfragen kommen von Geräten, von Fernsehern, von Smartphones, von Autos auf Server in unseren Rechenzentren, werden da auf sehr schnellen Servern verarbeitet und die Erkennungsergebnisse werden dann zurück zum Client geschickt. Und bewirken dann da eine entsprechende Ausgabe. Und das geht eben so schnell, dass sie das gar nicht mitkriegen.
Es ist in der Branche ein offenes Geheimnis, dass Nuance die Technik hinter Apples Siri liefert, auch wenn beide Firmen das offiziell weder bestätigen noch dementieren. Nuance ist mit rund 12.000 Mitarbeitern und an die 2 Milliarden Dollar Jahresumsatz einer der heimlichen Riesen in der IT-Branche. Auch im Medizinbereich ist das Unternehmen tätig, wo Krankenakten zunehmend digital geführt und über Diktate gefüttert werden. Da muss die Spracherkennung zuverlässig funktionieren. Außerdem spiele das Thema Datenschutz in seiner Firma eine große Rolle, sagt Nils Lenke.
Alle Mitarbeiter werden jährlich geschult. Wir haben Vorrichtungen, die sicherstellen, dass die Daten in den Rechenzentren sicher sind. Wir anonymisieren Daten. Wir forschen auch an Dingen, dass man die Sprachdaten zerhacken kann in kleine Stücke, sodass man, wenn man sich die anhört, damit nicht mehr viel anfangen kann, wir aber trotzdem die Systeme damit trainieren können und so weiter.
Besonders bei der Spracherkennung im Auto. Wenn der Nutzer die Hände am Steuer hat und auch dort lassen sollte, sieht Nils Lenke noch großes Potenzial für die Zukunft.
Sag mir eine Route nach Köln und auf halbem Weg möchte ich tanken. Oder das System von alleine erkennt, dass sie tanken müssen, weil der Tank fast leer ist und ihnen was vorschlägt. Also wirklich ein Assistent, der mitdenkt und der ihnen intelligente Hilfestellungen bietet.
Und gerade im Auto habe ich dann auch die Apple Watch zu schätzen gelernt. Hält man die nämlich vors Gesicht, kann man ihr Befehle diktieren und hat Zugriff auf die Siri-Funktion. Zum Beispiel, wenn mir unterwegs einfällt, dass ich zu Hause noch die Mülltonnen rausstellen muss.
Hey Siri?
Erinnere mich dran, die Mülltonnen rauszustellen, wenn ich zu Hause ankomme.
Alles klar, ich werde dich daran erinnern, wenn du daheim ankommst.
Es ist die ersten Male ungewohnt und auch ein bisschen unheimlich, mit einem Computer wie mit einem Menschen zu sprechen. Aber wer weiß, vielleicht wird 2016 das Jahr, in dem viele die Technik einfach mal ausprobieren.
Damit endet der DW-Podcast Wissen für heute. Kommende Woche gibt es hier wieder das Neueste aus Wissenschaft, Umwelt und Technik. In der Zwischenzeit schauen Sie doch mal auf unserer Internetseite vorbei auf dw.com/wissenschaft. Ich bin Nikolas Martin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.